Herzlich willkommen zum Materialgespräch mit Elliot Weinberger und Beatrice Fassbender. Sie sollten am besten jetzt Ihre Kopfhörer aufziehen, weil wir nicht verstärkt reden. Unsere Mikrofone sind nur für die Dolmetscher. Und es könnte sein, dass Sie uns ansonsten nicht verstehen, weil eben parallel das andere Gespräch stattfindet, damit wir uns gegenseitig so wenig wie möglich stören. Ja, ich werde gar nicht viel zu Elliot Weinberger und Beatrice Fassbender sagen, weil sie alle hoffentlich diese Abendzettel haben, wo sie die Biografien nachlesen können, damit uns mehr Zeit bleibt für das Gespräch. Lieber Elliot Weinberger, des Materialgesprächs ein paar Materialien vorstellen, dann darf ich Ihnen schon das Wort erteilen.
Oh, okay. Great, I think I'll take those off. Thank you for coming.
Ja, vielen Dank. Das ist eine ganz seltsame Situation. Ich meine, Sie denken vielleicht an die Clubs. Die Leute haben irgendwie Kopfhörer auf und jeder tanzt irgendwie. Man hat uns ja gebeten, so eine Art Präsentation hier vorzubereiten. Und einige meiner Essays sind Kooperationen mit bildenden Künstlern. Ich schreibe keine Kunstkritiken, aber ich versuche, Essays zu schreiben, die durch die Kunst inspiriert sind. Und bei den Vogelgeistern haben wir drei Texte, die so begonnen haben. Einmal über die Farbe Blau, da habe ich mit Terry Winters zusammengearbeitet. Und da gab es eine Reihe von Skizzen, die er blau und weiß gefertigt hat. Und deswegen wollte ich über Blau schreiben. Dann haben wir den Steinekalender, den Kalender der Steine. Das ist eine Kooperation mit Teresita Fernandez, eine kubanisch-amerikanische Künstlerin, deren Arbeit auch auf dem Buchcover zu sehen ist. Und ich kannte eigentlich die Künstler, Künstlerinnen gar nicht, aber sie haben sich mit mir in Verbindung gesetzt und dann sah ich ihre Arbeiten und habe dann überlegt, was ich machen möchte. Und Teresita Fernandez habe ich in ihrem Atelier in New York besucht und sie arbeitet sehr viel mit Steinen. Es sind große Installationen. Und da gibt es wirklich sehr, sehr viele Steine. Ich hoffe, dass man das hier so sehen kann. Vielleicht lässt sich das mal zoomen. Da gibt es also jede Menge Kisten mit Steinen bei ihr im Atelier. Und dann hat sie auch einen Kalender. Ich bin da echt nicht dran gewöhnt, deswegen drehe ich mich immer um und schaue, ob das auch zu sehen ist. Also, da gab es Goldtafeln, die dann übermalt worden waren. Und das war dann ein Kalender, 31 dieser Tafeln. Und das habe ich dann zusammengefügt und habe gesagt, ich mache einen Kalender der Steine. Abgesehen davon, dass mein Kalender ein Mondkalender ist, mit 28 Teilen. Ihrer hatte 31 Teile. Und wie beim Mond ist es so, dass die einzelnen Kapitel immer länger und länger werden bis zum 14. und dann werden sie wieder kürzer. Also es ist so wie aufgehender und abnehmender Mond. Und dann haben wir Vogelgeister, die Geschichte, die ich hier vorlesen möchte. Shane Cotton, ein Maori-Maler, trat in Kontakt mit mir und ich war vorher schon mal in Neuseeland gewesen und hatte dort mit Fierce Solmans zusammengearbeitet an einem Buch mit dem Titel Fierce Stars. Und im Buch ist der Text in 5 Sprachen übersetzt. Chinesisch, Japanisch, Hindi, Arabisch und Maori. Das ist die indigene Sprache Neuseelands. Ich denke also, er hat das gelesen, dieses mein Buch, was in die 5 Sprachen übersetzt wurde, und hat mich dann gebeten, einen Text zu schreiben für eine größere Retrospektive in einem Museum in Neuseeland. Und es erwies sich, dass ich damals in Melbourne, Sydney und Brisbane war und die Museen zeigten alle Werke von ihm in ihren Sammlungen. Und er hat dann es möglich gemacht, dass ich seine Werke sehen konnte. Und das war wirklich toll, denn ich war in einem Hinterzimmer und dann haben sie dieses Gemälde geholt und dann sitze ich da in diesem Zimmer und da steht dieses Riesengemälde. Ich meine, normalerweise sieht man Kunst nicht so wie ein vielleicht Milliardär es sieht, der halt Kunstsammler ist. Aber normalerweise sitzt du halt eben nicht in einem eigenen Raum und kriegst die Kunstwerke gezeigt, sondern man besucht vielleicht nach dem Mittagessen ein Museum. Und mir geschah das also in diesen 3 australischen Städten. Und dann sah ich dieses Bild von Vögeln auf einer Klippe im Sturm. Ich weiß nicht genau, ob man das hier sehen kann, aber es sind sehr, sehr dunkle Bilder. Ich zeige noch ein anderes. Hier nochmal ein Vogel. Und dann hier noch ein weiteres Bild. Vögel auf einer Klippe. Vielleicht halte ich das einfach mal hoch, dann sieht man das ja auch sehr schön. Es erinnert mich irgendwie daran, wie es war, als ich in der 3. Klasse war und dann halt meine Hausaufgaben zeigen musste. Das ist sozusagen hier meine Zeitmaschine. Dann hat er in seinen Bildern Texte aus der Maori-Übersetzung der Bibel, die ebenfalls in diese Bilder von den Vögeln eingebettet sind, diese Texte. Und in meinem Text Vogelgeister habe ich mich bezogen auf meine Recherche, was Vögel angeht, was die Naturgeschichte Neuseelands angeht und auch was die Mythologie der Vögel in Neuseeland angeht. Und dann habe ich diesen Text geschrieben und wir werden diesen Text jetzt vorlesen. Und wir werden absatzweise uns abwechseln, der englische, der deutsche Text, was natürlich nicht gedolmetscht wird. Wenn Sie beide Sprachen kennen, hören Sie also den ganzen Text. Wenn Sie nur eine von beiden hören, dann hören Sie nur die Hälfte des Textes. Dann müssen Sie halt das Buch kaufen, um herauszufinden, was da noch sonst so steht. Wir beginnen.
I'm going to start, and I hope we won't.
Ich beginne. Und ich hoffe, dass wir das hinkriegen.
And if you get bored, I hear you can just tune in.
Ach so, übrigens, und wenn Ihnen langweilig wird, dann klinken Sie sich einfach ein und hören sich die andere Veranstaltung an, ne? Und ich glaube, es gibt hier auch Radio, Sie können auch Radio hören. Oder Ihren Lieblingssender eintunen, ja?
Okay, we're good?
Yes.
The ghosts of birds. In the storm along the cliff face, they perch, hover, twisted, fall. The birds calling their own names. Kia, cries the kia. Riro, riro, says the riro, riro. Koi, koia, chants the koi koia, the long-tailed cuckoo, who sings only when the wind is from the north or west.
Hoch oben segeln Vögel in einem Raum, den niemand je gesehen.
The sharp-eyed miro miro, who brings back errant wives and husbands, who must be captured and then released for the sweet potatoes to flourish.
Der Karuwai mit den wässrigen Augen, der Sieg und Niederlage im Kampf vorhersagen konnte. Sein Gesang am frühen Morgen konnte Sterbende beleben.
The Kirangi, the harrier, the child of the goddess of fire, Its small red feathers, the seeds of flame. Kek, 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 its call. And Rangi, the heavens. Kirangi, a sound in the sky.
Vögel in den Sturmwolken, Vögel in den Sternen, im Kreuz des Südens.
The Taroa, the albatross, long and gliding. Its whiteness comes from the heaven of light. When fog descends, the Taroa thinks only of home. Why does it spend so much time on the sea?
Der Kotuku, der weiße Reiher, den du nur einmal im Leben siehst. So selten ist er, so weiß, dass er beweint wird und geachtet.
The great albatross has flown off on the wind. The great albatross has flown, leaving me with white heron feathers in my hair.
Da huschen sie und sausen.
The matata, the fern bird, who can barely fly.
Der erdverbundene Kakapo, der Papagei der Nacht, verborgener Vogel, der die Zukunft kennt. Der Kokako, die Lappenkrähe, der Maui Wasser brachte und den Maui mit langen Beinen belohnte, damit er durch Schlamm und Wasser warten konnte, ohne nass zu werden. Er sagt, wiuhu, wiuhu, und klingt, als seien Menschen im Gespräch.
A kiwi crying, kiwi. It can hear the sounds of worms moving in the earth. A weka patiently waits for the kiwi to find the food it steals. A kiwi, startled, stops still, curls up, itself looks like a lump of earth, and disappears.
Sie sausen. Der winzige Tititipunamu, ein Götterbote, dessen Name Anblick grüner Jade bedeutet. Die Briten erkannten in ihm einen Grenadier, denn seine Farbe glich der Uniform des Schützenregiments. Der Tui, Hüter der heiligen Ziffer 12, den man Silbe für Silbe sprechen lehrte, indem man ihm Zunge und Kehle zurechtformte, bis er Lieder, Gebete, Sprichworte, Ahnenreihen und Begrüßungen wiederholen konnte. Tui bedeutet anbringen oder nähen. Sein Gesang knüpft den Himmel an die Erde.
The Pipiwaruoa, the migratory shining cuckoo, the little bird of the long journey. The harbinger of spring. Its name is the name of a thin cloud that stretches across the sky. It holds a pebble in its mouth to slake its thirst as it flies from Indonesia. It calls out, witi witi ora, safely, safely crossed alive.
Vögel in der Klippenwand, Gesichter in der Klippenwand.
The Kokomaku, whom Captain Cook named the bellbird. Its song, said Joseph Banks, is like small bells exquisitely tuned. It too carries messages from and to the gods. The day begins when it sings, Matariki is a star in the Pleiades, but I am but a small bellbird.
Flatternd. Der Hiwaiwaka, der Tirairaka, der Tiwakawaka, der Titikatakata, all die Namen des Fächerschwanzes, des Fliegenschnäppers, des nie ruhenden Vogels. Ko Tane Matanui, Tane sieht alles, was du tust, denn er ist ein Gott und die Vögel sind seine Augen.
Fluttering, twittering, parakeets, parakeets, parakeets. Young girls would paint themselves like parakeets. Bothersome children are like parakeets. If you dream a parakeet is lying in an oven, you may be certain that soon you will die. The shells of hatched parakeets turn into maggots, which turn into lizards, which creep down the throats of sleeping people. Parakeets, kakariki, the red-crowned parakeet, who had his head splashed with blood when Maui killed the eel monster Tunarua.
Rot, die Farbe der Tapferkeit. Rot, die heilige Farbe der Götter. Rote Federn auf den Mänteln, Matten, Äxten, Drachen, dem Kopfschmuck, den Grabstöcken, Hausgiebeln, Zeremonienschürzen. Rote Federn am Mittelfinger des Leichnams eines Häuptlings. Es gab 90 Schattierungen von Rot. Rote Federn, so hieß es, leuchten im Dunkeln. Rotverschiebung. Es verschiebt sich zum Rot, während es in Entfernung und Zeit zurückweicht.
Perched, hovering, they dwelleth and abideth on the rock, upon the crag of the rock.
Tayamai, ein Ort und ein Vogel. Der Vogel verschmolz mit einem Fels und entkam seinen Fängern. Der Ort ist das Land, das den Fels umgibt. Die Puriri-Bäume von Tayamai lachen. Tayamai bedeutet von der See her auf uns zu. Sein Name ist Tayamai. Es gibt ihn, es gibt ihn.
Fluttering. Kan ingaro reo reo tangata kiki emanu. No human voice was heard, only the twittering of the birds.
Die Konferenz der Vögel. Du bist ein Schlitzohr, du ein Bettler, du ein Parasit, du ein Eisvogel.
Greetings to you, a white heron sitting by the river at the setting sun.
Ich will in meinem Nest ersterben.
Pigeons are like a lot of eels on a stick.
Enten sind Vielfraße.
A bearded man is cause for a cormorant to vomit.
Wer Klippen besteigt, wird an der Klippe sterben.
My legs are always adorned with red feathers. They treat me well wherever I go.
Hiwa, kia hiwa. Seid wachsam, seid sehr wachsam.
Floating aloft, falling through the space no one's ever seen, the ghosts of birds.
Denn die Kormorane des offenen Meeres und die Kormorane der Flüsse und der Seen begannen einen Krieg aller Vögel darüber, wessen Fischgründe die besseren seien. Die Meeresvögel waren stärker, die Landvögel waren klüger und die Landvögel gewannen.
A red-billed gull, Tarapunga, seen inland, is looking for the bodies of his dead comrades.
Der du in Felsenklüften wohnest und hohe Gebirge innehast, wenn du denn gleich dein Nest so hoch machtest als der Adler, dennoch will ich dich herunterstürzen.
The birds of ghosts, the ghosts of birds, calling their own names. The cuckoo, the morpork owl, hoots cuckoo. It lives by night. It belongs to the underworld. Its frightening eyes a sign of evil. A thin film covers its unblinking eyes. A thin film made from the fingernails of corpses.
Der Tierke, der Sattelvogel, ruft Tierke, Tierke. Seine Stimme ist die Seele eines toten Kriegers und warnt jeden, der in sein Revier einzudringen versucht. Er wacht über Schätze und einen großen Stein namens Tiny Nihi, der sich allein von Ort zu Ort bewegen kann.
Hu, 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 murmurs the Matuku, the bittern, as it stands still for hours, pretending it is not there. They say those sounds are the cries of heavenly beings who have come to earth and cannot find their way home. Miro, miro, feathers in the hair of the dead.
Es heißt, im Krieg mit den Weißen habe man eine alte Frau zurückgelassen, um das Dorf zu bewachen. Sie sang, kein Laut, kein Geheul, nur die Titi rufen in der Nacht, rufen, wenn sie vorüberziehen. Sie fliegen in Paaren, doch ich bin allein, allein wie das einzige Ei eines Kiwis, zurückgelassen in den Wurzeln des Tawai-Baums. Drei Bäume über meinem Kopf und ich ein Ei, verborgen in den Wurzeln.
Kotare, the kingfisher, was perched above a tui singing sweetly in the trees. The kingfisher dived, pierced the tui's skull and let it fall dead to the ground. Then it flew away.
Die Vogelgeister. Kein Regen fällt, Donner, Vögel zerschmettern an den Klippen.
The ghosts. The koreke, the treasure bird, the bird of signs brought down from heaven by Tohaki so that its feathers could adorn his wife, a quail now extinct. The weikau, the laughing owl, who lived in deep holes in these cliffs. It vanished a century ago, stung to death by imported bees. It didn't laugh, it shrieked. The solitary takahe, called Moho the hermit, who disappeared for decades and then appeared again, no one knew from where. The hokioi, extinct for centuries, who sang hokioi, hokioi, but at night, on the eve of battle, it would screech kakao, kakao, the sound it made, choking on the hair of the heads of the warriors who would die the next day.
Sie stürzen ab, zurückgekrümmt. Der wunderschöne Huya war ein himmlischer Vogel. Er bewachte das Tor zum 12. Himmel, seine 12 Schwanzfedern, die 12 Monate und die 12 Zeitalter der Dunkelheit und die 12 Stadien der Reifung, bevor ein Kind geboren wird. Eine einzelne Feder konnte Unglück abwenden. Das Männchen mit seinem kurzen Schnabel fütterte das Weibchen mit seinem langen Schnabel, nicht sie fütterte ihn. Sie waren unzertrennlich und der eine überlebte den anderen nur kurze Zeit. Sie hatten zu wenig Scheu vor den Menschen und verschwanden 1907.
The ghosts, the Pio Pio, whose song Pio Pio will never be heard again.
Der Toroa, der Albatros, für immer auf See, denn ein Mann und seine Frau hörten nicht auf zu streiten und so verwandelten die Götter ihn in einen Albatros und verdammten ihn, über die endlosen Meere zu irren. Seine Frau wurde zu einem Baum fahren und ließ aus Scham ihr langes Haar über ihr Gesicht fallen, lange Farnwedel, die sich im Wind wiegen.
The Riro Riro sings Riro, 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 gone, gone, gone.
Wir gleichen dem Kormoran, der auf einem Felsen sitzt. Die Flut steigt, überspült den Fels und er fliegt davon. Wir sind ohne trockenen Ruheplatz.
Gone, gone.
Und ich sah einen Engel in der Sonne stehen und er schrie mit großer Stimme und sprach zu allen Vögeln, die unter dem Himmel fliegen.
Perched, hovering, twisted backward, falling.
Fliegende Vögel wie Sand am Meer und ein landender Quaker. Ein einzelner Vogel, der die Düne prägt und seine Spur schrieb.
Tamai, Taimai, a rock, a bird, toward us from the sea. It exists, it exists. Thanks. That was hard.
That was hard.
Ooh. It's hard when you don't hear anything.
Ja, herzlichen Dank für die Lesung.
Okay, I have to put this on now.
Herzlichen Dank für die Lesung. Da sind wir schon auf einiges aufmerksam geworden, was die Schwierigkeiten, die besonderen Schwierigkeiten der Übersetzung auch ausmachen. Einmal die vielen Recherchematerialien. In diesem Fall, du, Beatrice, kannst ja unmöglich nach Neuseeland reisen und dir auch diese Gemälde anschauen. Du hast es mit einer Sprache zu tun, zu der du wahrscheinlich wenig Zugang hast und musst trotzdem eine deutsche Version entwickeln. Wie gehst du vor?
wie gehe ich vor? Tatsächlich bei diesem Text habe ich ganz wenig nur recherchiert. Also es gibt andere Texte in dem Buch von Elliot, wo ich sehr viel mehr recherchiert habe. Bei diesem Text finde ich... Das sind alles, ich muss jetzt nicht unbedingt sehen, wie der weiße Reiher der Kotuku aussieht, um das dann adäquat übersetzen zu können. Ich erinnere mich allerdings, es war für mich sehr hilfreich, diesen Katalog irgendwann zu sehen, weil ich dann diese gekrümmten Vögel sah und auch diese Felswände. Und das ist natürlich nicht unbedingt notwendig, um das zu übersetzen, aber es hilft dann doch wirklich sehr.
Ja, also es geht ja, und das ist, glaube ich, ein Kennzeichen überhaupt von Elliot Weinbergers Arbeiten, ineinander. Die natürliche Welt, der Vergangenheit und der Gegenwart, die Sprache der Gegenwart, die Sprache der Vergangenheit, die Kolonialgeschichte, die Kunst, die damit umgeht, die Bearbeitung in der Kunst dieser verschiedenen Themen, dann quasi eine Rückübersetzung, Verdichtung wieder in den Texten. Man hat permanent diese Ebenen, die sich ineinander schieben und trotzdem aber eine Einheit bilden. Und mit diesen Ebenen auch umzugehen in der Übersetzung, das stelle ich mir schon wahnsinnig schwierig vor, weil ja anders als der Autor, du nicht unbedingt weißt jetzt, woher das kommt oder es ahnst und dann damit umgehst.
Ja, genau, yep. Die Frage ist tatsächlich, ob man das dann unbedingt immer wissen muss. Also ich glaube tatsächlich, eben, es gibt so manche Texte, da muss man es oder da möchte ich es als Übersetzerin gerne wissen. Hier in diesem Text gab es so ein paar Stellen, also es gibt Bibelzitate darin, die habe ich dann natürlich nochmal nachgeschlagen. Dann habe ich mir angeguckt, wie hat Luther das übersetzt und dann habe ich mir diese Übersetzung genommen und habe mir da aber große Freiheiten genommen, habe das dann nochmal so variiert. Und ansonsten muss ich sagen, macht es Elliot einem Übersetzer oder einer Übersetzerin ja besonders, ne, leicht ist es überhaupt nicht, aber es ist so eine elegante, unfassbar klare Sprache. Und ich glaube, damit kann man dann sehr, sehr gut umgehen. Oder das macht es mir dann leichter vielleicht.
Also, Beatrice.
Ich bin hier zu verdrahtet, ich höre mich jetzt gerade selber. Beatrice hat sehr wohl sehr viel Recherche gemacht, als sie mich übersetzt hat, und sie hat sogar zum Teil Korrekturen vorgeschlagen. Also vielleicht sollte ich auch künftig, bevor ich meine Bücher auf Englisch publiziere, sie an Beatrice schicken. Und dann würde ich gerne sagen wollen, dass die Nominierung für diesen Preis eigentlich eher ein Tribut an Beatrice ist als an mich. Ich habe nie einen Preis bekommen für einen englischen Text. Ich habe das Gefühl, dass das Deutsche möglicherweise viel besser ist als das Englische. Also ich meine, niemand hat jemals einen Preis hier vorgeschlagen für mich, aber dass dieser Preis hier für die deutsche Übersetzung vorgeschlagen wird, beweist doch, dass die deutsche Version möglicherweise viel besser ist als das Original. Es gibt Fälle, in denen die Übersetzung besser ist als das Original. Ich lese kein Deutsch, aber ich nehme an, das ist hier genau der Fall.
That I understood with that much.
Es ist einfach beides hervorragend. Da muss man nicht drum herum reden. Wir können auf die Übersetzung dann später vielleicht noch genauer eingehen. Eine Sache, die mich am Vogelgeister-Essay auch besonders interessiert, ist diese Unterschwelligkeit des Politischen, was mir auch ein Merkmal der Essays insgesamt zu sein scheint. Eben überhaupt die Maori-Sprache so präsent zu machen und so einfach hinzustellen, auch ohne es unbedingt zu übersetzen, einfach als etwas, das existiert und das nicht der Vergangenheit nur angehört, sondern das lebendig ist. Und dann gleichzeitig über die Kolonialgeschichte auf eine Weise zu sprechen, ja, das ist, wie soll ich sagen, dass es einem einfach etwas nahe bringt und dadurch auch, ja, also das wäre jetzt meine Frage an Sie, so dieses Politische, dieses unterschwellig Politische, wie bewusst arbeiten Sie damit?
I think that I end up...
Nun, ich schreibe eine ganze Menge über Vögel und andere Bücher, obwohl und andere Tiere, obwohl ich mein ganzes Leben in New York City gelebt habe und viel Zeit dort verbringe. Das ist so eine Art Wunsch, der sich mir erfüllt. Vielleicht schreibe ich über etwas, was ich im realen Leben nicht erlebe. Und angesichts der Tatsache, dass überall in der Welt die Habitate zerstört werden, vernichtet werden, habe ich auch kein Problem damit, über Natur und über Tiere zu schreiben. So klug war das jetzt nicht, dass Sie mir applaudieren müssen. Und gerade in diesem Text geht es tatsächlich über Vögel, die von der Ausrottung bedroht sind in Neuseeland. Was den Kolonialismus angeht, da ist es ein bisschen anders. Denn in Neuseeland haben wir eine extrem spannende postkoloniale Situation. Denn die indigene Bevölkerung, die Maori, haben eine sehr große politische Macht. Und Neuseeland ist im Grunde ein bilinguales Land, zweisprachig, Englisch, Maori. Und die Weißen nennen sich Pakeha, was das Maori-Wort für Weiße ist, also ganz anders, wo die Weißen bestimmt nie auf die Idee kämen, sich das Navajo-Wort für Weiße als Selbstbeschreibung auszuwählen. Es gibt also Maori-Zeitungen, Fernsehprogramme und so weiter und so fort. Es ist wirklich ganz, ganz anders als Australien, gerade auf der anderen Seite des Meeres, wo die Aborigines diejenigen sind, die am meisten leiden, die am massivsten unterdrückt werden. Die Maori sind sehr mächtig. Im 19. Jahrhundert, als die Missionare kamen, haben die Maori mehr lesen und schreiben gekonnt als die Weißen. Ich will jetzt hier nicht sagen, dass es White Trash ist, aber es waren halt eben jetzt nicht die Intellektuellen aus England, die da nach Neuseeland gingen. Und die Maori waren diejenigen, die lesen und schreiben konnten, nicht die Engländer. Das ist eine interessante Situation in Neuseeland.
Ein Text, der mit ähnlichen Themenfeldern arbeitet und aber eine andere historische Perspektive untersucht, ist der Text über die Colorado-Flussfahrt. Da wolltet ihr etwas zu den Hymnen noch speziell erläutern, aber um erstmal die Quellen noch ein bisschen aufzuschlüsseln, also es gibt einen Essay, der sich mit der Flussfahrt 1869 von John Wesley Powell auf dem Green River und Colorado River befasst und die Tagebücher als Grundlage nimmt. Und dieser Text ist ja so einer von den historisch sehr ambivalenten Texten, weil eben diese Flussfahrt, die so eine geografische Exploration, erste komplette geografische, geologische Exploration des Green und Colorado River war, dann mit dazu führt, das ist bis zum heutigen Tag ein sehr populäres Dokument und eben einen großen Anteil dann daran hatte, eben zum Beispiel den Navajo-Land wegzunehmen oder in dieser ganzen Geschichte der Mythologisierung des Westens bis heute eben ja, Geschichte zu überschreiben und auch Besitzverhältnisse zu ändern durch eben die wissenschaftlichen Untersuchungen. Das kommt in dem Text zum Teil auch zur Sprache, Benennung, dass eben die Weißen kommen und Orte umbenennen, die eigentlich schon Namen hatten und so tun, als ob es unbesetztes Land wäre und sich das aneignen. Und in diesem Flussfahrt-Essay wird das eben thematisiert. Auch in einem anderen Flussfahrt-Essay, der in China spielt, ist Benennung ein wichtiges Thema, wie ja auch hier gerade die Stelle vorkam, Birds Calling Their Own Names. Also die Benennung ist ein wichtiges Thema in mehreren der Essays. Und vielleicht könnt ihr mal etwas zu den Hymnen sagen, die noch ein spezielles Problem, übersetzerisches Problem dann auch in diesem Text sind. Aber Sie haben es gerade schon angedeutet, eben die Mission, die Geschichte der Mission und der Songs, die reinkommen, die Enteignung der Native Americans, die auch die Aufladung der Landschaft des Grand Canyon bis heute als ein nationales Symbol der USA, was eben mit einer Enteignung der Natives einhergeht, wo es ja auch ein heiliger Ort ist, aber eben der Zugang sehr, sehr schwierig ist. Auch dann die Geschichte der Nationalparkbewegung wäre da so ambivalent zu sehen, was ja eben in dieser Naturgeschichte, die in vielen Essays vorkommt, auch immer wieder angedeutet wird. Aber jetzt habe ich genug geredet und ihr erstmal über die Hymnen und die spezielle Komposition dieser Sache.
Okay, well, I'll just start. Yeah, yeah. So this is a...
Dieser Essay trägt den Titel Eine Fahrt auf dem Colorado. Und ja, ich habe hier die Tagebücher von John Wesley Powell, der als erster Weißer den Colorado bereiste. Und ich zerschneide das in meinem Text sozusagen nicht. Also ich habe nicht die einzelnen Teile aus dem Tagebuch im Text, sondern es ist eine Neuschreibung, wenn man so will. Aber diesem Essay schaffe ich auch eine Art Soundtrack für die Reise. Das heißt, wir stellen uns vor, sie fahren den Colorado entlang und sie hören Musik auf ihren iPods und das sind die Hymnen aus dem 19. Jahrhundert. Und das ist natürlich ein Riesenproblem für die Übersetzung, denn die amerikanischen Hymnen des 19. Jahrhunderts, was macht man damit in einem deutschen Text? Und dann fand ich aber auch sehr, sehr spannend mit Blick auf die Tagebücher die Tatsache, dass sie den Fluss entlangfahren und sie benennen alles, was sie sehen. Natürlich haben alle diese Dinge schon Namen. Die Native Americans haben diesen Dingen bereits Namen gegeben und dann finden sie aber neue Namen, banale Namen. Sie sehen Schwalben auf der Klippe und dann sagen sie, das ist die Schwalbenklippe zum Beispiel. Ich war fasziniert von dieser Obsession, Namen zu geben. Alles, was sie sahen, musste einen Namen bekommen. Das ist natürlich eine Obsession. Man benennt etwas und dann ist es das eigene. Vielleicht will Beatrice noch etwas sagen darüber, wie sie das übersetzt hat und was sie mit diesen amerikanischen Hymnen gemacht hat. Und
nehmen Sie das, das können Sie nachher
lesen. Also es ist nicht viel zu sehen. Aber, Moment. Nee, man kann gar nichts sehen.
Too many things here.
Ha. Mehr rüberschieben. Ach so, ah, Moment. Aber in welche Richtung? Ach, hierher.
Yeah.
Jetzt, runter.
This way.
This way. Ah, genau. Es geht um...
You can all sing along.
Alle dürfen mitsingen.
Um den unteren Text, also es ist der ganze Text, also dieser Text ist eben tatsächlich durchwoben, wie Elie schon gesagt hat, mit diesen Kirchenliedern. Und ich habe tatsächlich auch bei jedem einzelnen dieser Kirchenlieder nachgeguckt, ob es eine deutsche Übersetzung eventuell davon geben könnte, die man natürlich nicht benutzen muss dann, aber die man vielleicht benutzen möchte. Und das hier ist, glaube ich, die einzige Stelle, wo ich an der Übersetzung, die ich gefunden habe, gar nichts getan habe. Das war eine Übersetzung, ich weiß jetzt leider auch nicht mehr genau aus welchem Jahr, aber man findet ja tatsächlich wahnsinnig viel solche Sachen natürlich im Internet. Vielleicht können wir dieses Stückchen tatsächlich mal kurz vorlesen. Maybe you can read
what,
this.
Read this?
Yes.
Okay. From every stormy wind that blows, from every swelling tide of woes, there is a calm, a sure retreat.
Es gibt vor jedem Sturm, der droht, vor jeder Flut der Angst und Not, einen Bergungsort längst offen schon.
Yeah, you can sing along with that.
You can sing along. Yeah. Exactly.
Sie können mitsingen.
Da möchte, also wahrscheinlich wäre mir auch was Schönes eingefallen, aber ein Bergungsort längst offen schon, auch noch mit so einem schönen grammatikalischen Fehler quasi da drin, da wäre ich, glaube ich, nicht drauf gekommen. Und bei anderen habe ich mir wirklich sehr, sehr große Freiheiten genommen und habe mich so ein bisschen inspirieren lassen von dieser biblischen Sprache, die man ja doch einfach in seinem Leben so mitbekommt. Und das ist dann ja auch das Schöne am Übersetzen, dass man, wo man überall wirklich abweichen kann und wo man, um zu übersetzen, einfach falsch übersetzen muss, sozusagen.
Aha, kannst du das vielleicht noch etwas elaborieren?
Ja, da hätte ich mich besser vorbereiten sollen.
Ich meine nur jetzt diese These, wo man falsch übersetzen muss, um es gut zu übersetzen.
Ja, also um zum Beispiel, ich wollte unbedingt dann so eine richtige, so eine Bibelphrase mal unterbringen sozusagen. Und dann habe ich irgendwann, und das stand im Englischen so nicht, aber dieses, und ob ich schon wandre im finsteren Tal, und das habe ich an einer Stelle benutzt, um ganz deutlich zu machen, weil diese Kirchenlieder aus dem Englischen, es gibt vor jedem Sturm, der droht, man hat natürlich gleich so eine Assoziation, es ist aber nicht so bekannt natürlich für deutsche Ohren, wie eben jetzt so ein Marker, ja, sozusagen. Und das wollte ich gerne dann irgendwann unterbringen und das habe ich dann halt gemacht.
Mhm. Diese poetischen Freiheiten oder poetischen Notwendigkeiten, die haben ja auch mit dem Charakter der Texte zu tun. Dass die Texte eben selbst sehr poetisch arbeiten, sehr assoziativ. Sie sind hochgebildet, sie arbeiten viel mit Quellenmaterial und Recherche, aber sie sind überhaupt nicht akademisch, sondern sie sind eben poetisch assoziativ. Da liegt die Frage nahe, es kam im Vorgespräch mit der Lesegruppe auch schon mal auf, warum das Insistieren darauf, dass es Essays sind und nicht zum Beispiel Prosagedichte. Was ist das besonders faszinierende, anziehende an der Form des Essays, auch in der gegenwärtigen Zeit oder an der Möglichkeit des experimentellen Essays, dass das als Form so wichtig für Sie ist?
Ich dachte einfach, dass der Essay eine Form ist, die im Englischen nicht unbedingt in der Moderne eine Avantgarde hervorgebracht hat. Die meisten Essays, die geschrieben werden, folgen noch dem Modell, dem Muster des 18. Jahrhunderts, einer Ich-Erzähler, die einer Recherche nachgeht. Und, na, schon wieder. Dieses Publikum hier zollt nie Beifall. Ich weiß nicht, was machen wir falsch hier? Da drüben? Sie sagen, ach, wie witzig und wie intelligent. Ja. Vielleicht sollten wir beim anderen reinhören. Jedenfalls. Wir kennen so viele Schriftmuster und Lesearten von Prosa und Gedichten seit der Moderne. Aber der Essay, da hat sich nichts geändert. Wir hatten immer noch die alte Form. Und ich dachte, diese Essayform ist eigentlich unerforschtes Territorium. Was wollte ich sagen? Es gibt überhaupt keinen Grund, warum ein Aufsatz, ein Essay nicht erzählerischer wirken kann, nicht lyrischer werden kann. Es gibt keinen Grund, warum man einen Ich-Erzähler braucht. Ich habe im Grunde genommen niemals diese Ich-Erzähler-Form verwendet in meinen Essays. Aber warum sind das Essays und keine Lyrik und keine Erzählungen? Weil die Information sich prüfen lässt. Ich habe nichts erfunden. Ob diese Dinge stimmen oder nicht stimmen, es gibt jemanden, der daran glaubt. Und in dieser Hinsicht glaube ich schon, dass es sich nicht um eine Fiktion handelt, es ist keine Erfindung und deswegen sind das Essays.
Leider schon letzte Frage, die daran anschließt. Ein Effekt beim Lesen, der sich bei mir sehr stark einstellte, durch diese andere Art des Schreibens, durch die andere Art der Verarbeitung des Materials ist, dass es eine nicht-lineare Zeitstruktur gibt. Wenn man dieses Buch liest, wenn man die Essays liest, dann versteht man, dass die Zeit oder dass die Linearität der Erzählung, mit der wir üblicherweise zu tun haben, auch nur fabriziert ist. Und dass es andere Möglichkeiten gibt, mit Zeit umzugehen und dass diese zirkuläre Zeit oder auch eben einfach das andere Verdichten, das andere Verständnis von Zeit durch die andere Ordnung der Gegenstände, durch die nichtlineare Ordnung der Gegenstände und wahrscheinlich auch durch die Nichtfokussierung auf die Ich-Perspektive, das macht unglaublich viel produktiv, öffnet unglaublich viel. Und da wollte ich eben noch mal nachhaken, inwieweit solche Überlegungen auch eben nicht nur Gegennarrative, sondern auch eben ganz anders geartete Strukturen und Ordnungen zu zeigen, Teil ihrer Arbeit sind.
Ja, das andere, was ich wahrscheinlich erwähnen sollte, ich versuche meine Essays so zu schreiben wie ein Gedicht, insofern, als ich durchaus auf den Klang höre und ich versuche eine Reihe von konkreten und hoffentlich auch überzeugenden Bildern anbiete und ich versuche, das zu kondensieren, ein bisschen wie ein Gedicht. Aber was die Zeit betrifft, natürlich ist das eine Montage. Und das ist eine Art, das, was man im Film Jump Cuts nennen. Das heißt, ich springe herum in der Zeit, ohne linear von Punkt A bis B bis C zu laufen, so wie die heutigen Gedichte geschrieben werden. Und dann ist es natürlich auch so, dass ich sehr wohl an die Worte Ezra Pounds glaube, dass im Gedicht alle Zeitalter gleichzeitig sind und dass das Gedicht oder der Essay oder der Roman alle Zeiten gleichzeitig darstellen kann. Das wird alles zu einem. Ich denke, das war's, oder? Vielen Dank, dass Sie da waren.